Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Philosophie. Mein Name ist Corinna Winiger und mein heutiger Gast ist der Björn Hering. Willkommen, Björn.
Guten Morgen. Salut, Corinna.
Björn, ich stelle dir die erste Frage. Wer bist du?
Das ist... kommt da immer ein bisschen darauf an, wer fragt. Aber wir, die uns jetzt nicht kennen, müssen wahrscheinlich ein bisschen weit ausholen. Ich bin der Björn Hering, wie du hast gesagt. Eigentlich im Herzen immer noch Berner. Aber auf einer Reise überall auf der Welt. Und jetzt vor allem wieder in Zürich daheim. Und habe eine Brust voll Drang, Drang, sage ich mal, das Leben auszukosten. Ich also wirklich bin der typisch FOMO-Typ, der das Gefühl hat, wenn er das nicht noch macht, dann ist etwas verloren gegangen. Das ist vielleicht ein bisschen anstrengend für die Leute um mich herum. Aber darum, das würde jetzt den Rahmen von diesem Podcast, glaube ich, sprengen, wenn ich würde sagen, was ich alles gemacht habe. Aber das definiert ja ein Mensch nicht allein, wer er ist. Darum ist die Frage ganz vielschichtig und komplex.
Und nicht einfach, gell, zu antworten.
Genau. Ja. Aber also, wenn wir jetzt irgendwo, wenn ich muss meine Bio abgeben, dann heisst es dort meistens, er ist ein Fernsehkind, weil ich in dieser Welt von Fernsehmachen aufgewachsen bin. Ich bin sehr früh zum Radio gekommen, dann Jugendfernsehen gemacht, den Fernsehen produziert, in der Schweiz, außerhalb. Und das ist nach wie vor meine Passion, die ganze Mediengeschichte. Mhm. Inzwischen ein bisschen mehr noch Film, nicht nur Fernsehen, das aber auch als Serie für Streamer, das bewegte Bild, die Kombination von Bild, Musik, Emotion, das war immer meine Passion gewesen und ist es nach wie vor. Mhm. Zudem habe ich eine Familie, wo ich sehr glücklich bin mit einer Frau, die ich schon lange verheiratet bin, mit 3 Kindern. Wir reisen viel. Wir haben immer gesagt, unser Lebensmittelpunkt wechselt so alle 3 Jahre. Das nicht als Konzept, sondern eben, weil wir alle ein bisschen FOMO haben und immer wieder neues Zeug ausprobieren wollen. Darum haben wir jetzt ein weiteres Projekt. Das ist so eine Coworking, Co-Living Space. Das heisst Together Bali. Und dort bauen wir seit etwa 2 Jahren jetzt so ein das Hotel. Ist eben falsch gesagt. Ich schrecke immer selber ab dem Wort Hotel. Es ist wirklich kein Hotel. Ich bin kein Hotelier. Aber wir machen einen Ort für Freunde und Familie, wo man arbeiten kann, Sport machen, gut essen und auch schlafen.
Also in dem Sinne,
es hat irgendwie 12 Zimmer. Ja.
Okay, spannend. Wenn man dich recherchiert, dann ist das ja wirklich Erfinder. Du hast TV-Format erfunden, bist Moderator gewesen, produzierst, du hast eigene Firmen auch mitgegründet oder bist Gründer. So ein stetiges, wie du sagst, es geht immer vorwärts. Also es läuft etwas.
Mhm. Also ich habe ja in Vorbereitung, wo du mich angefragt hast für den Podcast, mir lange überlegt, ob ich es machen oder nicht, weil ja über Failure oder über Fuck-ups, wie du sagst, zu erzählen, etwas ganz Persönliches hat. Und ich mir immer überlege, wie viel davon von meinem Privatleben noch, das ich teilen will. Und wenn du so sagst, wenn man über dich recherchiert, dann geht immer alles vorwärts, dann triggert das etwas in mir, wo ich das Gefühl habe, muss man richtig stellen. Und darum habe ich auch zugesagt zu diesem Podcast.
Okay,
ja. Yeah. Weil in dieser Welt, wo immer alle nur sagen, ja, ist alles toll und gut und vorwärts, und in der Welt von Social Media und Instagram, wo immer ja alles nur schön ist und gut, regt mich das ein bisschen auf. Dass ich wirklich finde, das ist natürlich nicht so. Obwohl ich sehr viel Glück in meinem Leben hatte und sehr viel vorwärts gegangen ist und das, was man liest und die Resultate da schön sind, ist es natürlich nicht, das weiss jeder, wo der Kopf zum Fenster raus hat, ist es nicht einfach nur ein stetiges Vorwärts gehen.
Ja, bin ich voll bei dir. Darum mache ich das. Ja, das darum mache ich gut. Das da. Ja. Was würdest du denn sagen, Was ist für dich in deinem Leben deine schwierigste Herausforderung? Vielleicht immer noch, vielleicht ist es eine stetige oder ist vielleicht eine gewesen. Ich will jetzt nicht mal unbedingt einen Fail sagen, man kann das ja verschieden benennen.
Mhm. Genau, also ich glaube, Fail ist eine Perspektivensache ganz oft.
Mhm.
Ich habe gerade das Buch von der Elke Heidenreich gelesen, «Altern», das ich übrigens jedem sehr empfehlen würde.
Mhm.
Und sie fährt in einem der ersten Kapitel an, sie ist ja fast 80, ihr Leben zu resümieren. Und dann, wenn sie fertig ist, fährt sie noch eins voran und fasst ihr Leben ganz anders zusammen.
Okay.
Und sagt, am Schluss des Lebens ist es eigentlich nur eine Perspektivenfrage, was für ein Leben das man gehabt hat in seinem eigenen Kopf.
Ja.
Und das finde ich ein wunderschönes Prinzip, auch wenn es auf Fail kommt. Das ist eben wirklich eine Perspektivenfrage. Ist jetzt das wirklich ein Fail gewesen? Ist jetzt das ein Fuck-up gewesen? Ist, oder nicht? Und dort versuche ich, viel Gegensteuer zu geben, schon im Moment drin, klingt mir nicht immer.
Mhm. So mit der richtigen Haltung an etwas herangehen, würde ich auch sagen, oder?
Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Hast du das schon immer gehabt? Also ich glaube, wenn ich dich höre, wenn man über dich liest, dann glaube ich, dass du die Haltung hast, das richtig in einer guten Perspektive können anzuschauen, nicht zu negativ zu betrachten.
Mhm. Also das nervt die anderen manchmal schon. Also, kann ich vorstellen, aber ich mache es nicht extra. Aber ich versuche wirklich immer das Positive zu sehen. Und das nicht, ich kann verstehen, dass das nervt. Manchmal schon meine Frau, die dann sagt, hey, hör mal auf, alles. Obwohl sie sieht auch sehr viel Positiv. Aber manchmal kommt irgendetwas und dann sagen wir, oh, furchtbar. Aber das Gute ist doch das. Und, das kann schon nerven, das verstehe ich.
Ja,
aber ja, das ist eine Perspektivenfrage von Failures.
Und hast du das schon immer gehabt? Hast du das entwickelt?
Ich glaube, das kommt schon von meinen Eltern. Ich glaube, das hat sonst mit einem Grundvertrauen von meinen Eltern zu tun. Obwohl sie das auch nicht so bewusst gemacht haben. Aber sie haben mir sehr ein geborgenes Nest gegeben. Und haben die Türen irgendwie nie zugetan. Ohne ins Zimmer hineinzuschauen, vielleicht so als Vergleich.
Mhm.
Es war immer offen gewesen. Ich habe immer können, wenn ich wollte, innen und außen und sie auch, aber sie sind nicht invasiv in meine Welt hineingekommen, wo ich 16, 17 war und daheim gewohnt habe. Hat sich das Band zu meinen Eltern irgendwie nie durchschnitten angefühlt oder so, dass ich allein war. Und das, glaube ich, führt dazu, dass man so eine positive Sicht kann entwickeln aufs Leben.
Mhm. Ist es ein bisschen das Vertrauen?
100%.
Es kommt 100%. Schon gut. Mhm. Ja.
Weil ich mag mich besinnen, Entschuldigung, an dem Moment sehr früh, wo ich anstatt beten, habe ich so eine Visualität entwickelt für mich selber, vor mir ins Bett gehen. Ich dachte, meine Großmutter gesagt, du musst noch beten, vor mir ins Bett gehen. Ich nicht wusste, was machen. Aber wenn ich nichts gemacht habe, habe ich mich auch schlecht gefühlt. Also ich dachte, du mal die Augen zu. Und dann sind so Bilder gekommen von, okay, mich selber reflektieren, wer bin ich, was mache ich, was macht meine Welt drumherum. Und sehr visuell habe ich dann gesehen, okay, alle sind glücklich und da kommt jetzt noch so ein Schnee drüber von Vorfreude und in dieser Vertrautheit drin habe ich mir immer gedacht, was ist denn das Schlimmste, wo die dunkle Ecke in diesem Bild und die sind bis heute vielleicht der Tod, aber sonst nicht viel.
Mhm.
So. Und an dem arbeite ich auch noch, dass der Tod nicht nur so dunkel ist.
Sehr gut. Also wahnsinnig eine positive Haltung. Das Glas ist immer halb voll.
Also nicht, nein. Da kannst du schon Leute fragen, wie regt mich das schon auf? Und sagen, Gott, verteile ich, es regt mich auf, hätte ich sollen, und dann bin ich verrückt. Das ist also schon, es ist nicht immer so... Zen lächelnd. Ich bin gestern vorgestern von Portugal zurückgeflogen und dann hat der Flight Attendant neben mir gesagt, ich kenne sie von irgendwo. Dann habe ich gedacht, jetzt kommt wieder, das passiert manchmal, wenn Leute in meinem Alter sind, dass sich noch von vorher, von früher erinnern an das Fernsehgesicht Björn Herri. Dann hat sie, nein, sie lächelt so, haben wir mal zusammen Yoga gehabt? Sie sind mein Yoga-Lehrer. Nein, erstens bin ich nicht Yoga-Lehrer und zweitens kennen wir uns wirklich nicht. Ja, aber sie hat, ich habe schon so ein stetiges Lächeln manchmal. Ja.
Okay. Wo braucht der Björn Herring wahnsinnig Mut?
Je älter ich werde, desto mehr.
Mhm.
Das ist eine interessante Frage. Mhm. Ich habe mir die kürzlich auch gestellt. Bei ganz vielen Sachen. Also, es zeigt sich, eines meiner Hobbys ist zum Beispiel Fliegen. Ich fliege seit 16 gern alle Formen.
Was heisst alle Formen?
Ja, wirklich. Also von Fallschirm zu Segelflieger zu Helikopter zu... Also alles, was man so privat und noch im Rahmen des Budgets kann fliegen und eine Maschine ist und fliegt, ist meine grosse Passion. Und dort ist auch immer, geht es um Risikoabwägung, was macht man. Und ich, oder Autofahren, ich bin viel vorsichtiger geworden.
Mhm.
Und man muss... Also aktuell sind wir etwa 20 Leute zusammen, wo uns so ein Bücker-Jungmann gehört in Thun. Das ist so ein alter Doppeldecker.
Mhm.
Flieger, wunderschön restauriert. Und da sitzt man draußen und mit dem kann man so Akrobatikfiguren
fliegen.
Und früher habe ich da nie Respekt gehabt, bevor ich so ein Programm begann fliegen. Und heute merke ich mit guten 40, dass ich plötzlich die ganz wilden Figuren muss ich eigentlich gar nicht mehr fliegen. Also dort braucht es so ein bisschen Mut, wo ich dann denke, das lasse ich lieber sein. Und das ist jetzt so im Greifbaren, im Konkreten. Und in meinem Alltag merke ich plötzlich, es braucht bei Sachen Mut, wo ich früher ohne irgendwelche Angst hergegangen bin, die Veröffentlichung von einem Werk, wo man jetzt mit einer Gruppe lang dran geschafft hat.
Mhm.
Im Herbst kommt unsere kleine Botschaft auf den Sender. Das ist die erste Sitcom, die Schweizer Fernsehen seit langem wieder macht.
Wir
haben ein Studio gebaut in Wädenswil. Es haben viele Leute dran geschafft. Und jetzt, ich bin der Produzent und tue das jetzt sozusagen endverantworten. Und jetzt kommt dann das vor Publikum und die sind gnadenlos, indem dass sie es schauen oder nicht schauen.
Mhm.
Und das, vor dem habe ich Respekt, habe ich früher nicht Respekt gehabt, von dem auf die Bühne treten mit einem sehr verletzlichen Björn, was er geschaffen hat in der letzten Zeit.
Ja.
Und das braucht ja Mut.
Ja.
Und das habe ich früher nie als Mut empfunden. Ich habe einfach Sendungen gemacht, ohne mich hinterzufragen. Und es war mir egal, was die Leute denken.
Ja.
Heute merke ich, mit so einem Werk rauszustehen, mit meinem Namen dran, braucht Mut.
Und machst du es dann trotzdem? Also, ja, du machst es jetzt trotzdem, aber vielleicht auch in anderen Situationen. Oder scheuchst du dann vielleicht auch mal davor, wie du jetzt beim Fliegen sagst?
Mhm. Es gibt sicher Sachen, die ich nicht mehr mache, eben die wilden Figuren beim Fliegen, aber auch in der Arbeit. Ich würde mich, glaube ich, nicht mehr getrauen, einfach irgendeinen Kabis auf einen Sender zu stellen, wo ich mir vorher nicht dreimal überlegt habe, ob es gut ist, wo mein Gesicht oder mein Name attached ist.
Was wäre denn ein Kabis? Also,
ja, also weißt du, wir haben früher Sendungen gemacht, wo ich heute nicht mehr so machen würde, nicht mehr herstehen würde. Weil ich finde, da hätte man jetzt gut, man dreimal das Konzept überlegen können oder sich viermal eine Frage überlegen, bevor man einfach irgendetwas fragt, wenn man da schon als Moderator auf der Bühne ist. Also, Ein gutes Beispiel ist, irgendwann, ich bin früher viel angefragt worden, für Weihnachtsessen von Firmen zu moderieren. Oder, ich weiß nicht was, das war gut bezahlt und ich habe das also neben dem Fernsehjob gemacht. Und dann habe ich plötzlich aufgehört damit, weil ich gemerkt habe, da hat das ganze Team ein Jahr lang investiert für die grosse Weihnachtsfeier von einem Telekom-Unternehmen. Und da kommt jetzt einfach der Björn und moderiert das und ist nicht genügend vorbereitet. Und es geht schon und alle haben Freude und es geht so durch, aber am Schluss bin ich irgendwie nicht zufrieden. Und dann habe ich aufgehört mit dem. Also ich glaube, der Wunsch nach Perfektionismus, die Angst, dass wenn man etwas herausstellt, dass es nicht gut ist, das führt dazu, dass ich viel mehr abwäge, was sie machen und was ich nicht mache.
Es ist eigentlich spannend, dass es bei dir kehrt. Ich hätte jetzt eher gedacht, es ist umgekehrt. Ja, also früher bist du ja wahrscheinlich impulsiver gewesen, aber schneller noch jemand rein.
Ja, also ich überlege mir wirklich viel mehr, heutzutage, ist es das Risiko wert? Ich kämpfe dagegen, weil im Alter ist es dann plötzlich so, dass man sich nicht mehr wagt, Stegen abzulaufen, weil man Angst hat, man könnte umgehen. Und da bin ich ein krasser Verfechter und finde, ich habe in meinem Umfeld Leute gehabt, oder immer noch, die mit 80 noch einen Bürzlibaum machen. Das ist wichtig, da darf man nicht einfach nachgeben. Und darum fliege ich manchmal schon noch Akrobatikfiguren, die am Anfang ein bisschen Mut brauchen. Ja. Da gebe ich jetzt nicht einfach auf.
Ja. Also du tust Mut ein bisschen entgegen.
Ja, das ist wichtig, das würde ich jedem raten, weil sonst gibt man einfach auf.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, es ist ein natürlicher Prozess, dass man im Alter vorsichtiger wird, dass ihm der Mut ein bisschen verlässt und so. Und da muss man in einem gesunden Mass dagegen kämpfen. Also,
ja.
Das ist auch schwierig übrigens, wenn man eigene Kinder hat, dann wieder zu sehen, ich bewundere meine Eltern wieder, was die mir alles machen lassen und denke, Jesus Gott, ich weiß nicht, ob ich das mit meinen Kindern kann, die einfach so wie sagt man, hitchhiken, Autostöppeln, quer durch Europa durch. Mit 16. Also ich weiss jetzt nicht, das braucht dann wieder von den Eltern Mut. Sehr, das ist dann, glaube ich, das
Nächste. Mut und loslassen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Okay. Was ist deine Definition von einem Fail, von Scheitern?
Ich glaube, wir kommen wieder zum Anfang zurück, es ist eine Perspektivenfrage, aber im Moment innen ist ja der Fail, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat und das eigentlich nicht erreicht. Das passiert ja ganz viel. Und wenn man im Moment innen aber die richtige Entscheidung getroffen hat, auch wenn man nachher das Ziel nicht erreicht, dann ist es für mich eben kein Fehl. Also mit allem Wissen und Gewissen, das ich in dem Moment hatte, habe ich die Entscheidung getroffen und sie hat nicht zum Ziel geführt, dann ist es für mich kein Fehl. Für mich ist es eher ein Fehl, wenn ich sogar ein Ziel erreicht habe, das ich mir gesteckt habe. Aber ich hätte es eigentlich besser machen können. Oder mein Wissen an dieser Kreuzung war da gewesen, aber ich habe mich aus irgendeinem Grund falsch entschieden, obwohl ich es eigentlich besser gewusst hätte. Dann kategoriere ich es wahrscheinlich am ehesten in die Ecke Fehl.
Ja. Und würdest du sagen, wenn es von außen beeinflusst ist, ein Entscheid, ein Ergebnis. Das Beispiel, ihr bringt ja einen Film raus über Halifax, über den Swissair-Absturz. Wenn so ein Film von der Quote, oder wie man es immer nennt, scheitert. Also du im Prinzip einen super Job gemacht hast, aber es kommt nicht an.
Dann ist es kein Fehler.
Dann ist es kein Fehler für dich.
Für mich,
ja.
Nein.
Ja.
Wenn ich aber einen schlechten Film gemacht habe, und auch wenn der ein Blockbuster wird, ist es für mich trotzdem ein Fehl. Also es ist eine sehr perspektivische Sache.
Ja.
Und das Gemeine daran ist, ein bisschen, dass man die Beurteilung ja erst im Nachhinein machen kann. im Nachhinein ist es natürlich immer einfacher zu sagen, ja gut, wenn wir jetzt alles... Aber ich frage mich dann wirklich, was habe ich damals gewusst? Was waren die Voraussetzungen für meine Entscheidungsbasis? Und habe ich richtig entschieden?
Mhm.
Wenn ich das meiste richtig gemacht habe, ist es für mich dann kein Fehler.
Mhm.
Unabhängig vom Resultat.
Ja. Das ist eigentlich sehr ein Entscheid mit dir selber und nur mit dir.
Oder? Nur mit mir.
Ja.
Ja. Das hilft.
Ja.
Weil wenn man sich nur auf die anderen verlässt, dann ist es ja, dann ist man ausgeliefert. Ich versuche auch meinen Kindern beizubringen oder sie zu loben, nicht für ihr Resultat. Also wenn meine Tochter eine Matheprüfung heimbringt, dann ist dort weniger wichtig für mich das Resultat, sondern wir reden über einen Prozess.
Mhm.
Hey, da hast du jetzt wirklich super gut dafür geschafft, Gratulation. Oder da hast du also jetzt einfach nichts dafür gemacht. Meistens ist es dann mit dem Resultat kongruent, aber manchmal nicht. Ich komme noch eins, manchmal hat die tolle Note nichts dafür gemacht. Dann sage ich einfach nichts. Aber der Prozess, sozusagen zu worshipen, den Prozess auf Hände zu tragen, finde ich wichtig. Und nur dann kann sich eben auch etwas entwickeln und sagen, ja, ich habe geschafft, ich kann stolz sein, dass es so ist, es ist nicht einfach ein Zufall.
Ja.
Weil ich kenne viele, die oder Zufall ganz reich sie worden oder mit Geschäftsideen der Zufall. Die sind meistens unglücklich, weil sie probieren es dann noch ein zweites Mal und dann klappt es nicht.
Mhm.
Und dann gibt das Ganze etwas komisches Feedback auf dein Selbstvertrauen.
Mhm.
Weil es ist ja so, es ist, okay, ich habe nur Glück gehabt.
Ja, ja. Und jetzt, die Gesellschaft ist ja da. Also wir sind ja nicht allein da. Und die redet ja mit.
Mhm.
Das tut dich in dem Fall gar nicht verunsichern oder dann in deinem Entscheid, wo du findest, nein, ich finde jetzt, das ist kein Fail oder das war kein Scheitern.
Mhm.
Da wirst du nicht wankelmütig.
Nein, wenn die Pflöcke richtig eingeschlagen sind, nicht.
Ja.
Dann weiss ich es.
Ja.
Ich weiss, ich habe wirklich einen guten Film gemacht für mich. Es wirkt dann auch ein bisschen arrogant, wenn dann jemand einfach auf seine Meinung beharrt, aber das ist es nicht.
Mhm.
Sondern ich bin dann einfach sicher, dass das, wie ich es gemacht habe, wirklich gut ist.
Ja.
Oder nicht gut, das gibt es auch. Und dann macht mich das drumherum, dann auch ist relativ wenig.
Mhm.
Ich habe einen ganz lieben Mensch, der Moderationstrainer war. Ich bin ja jung, eben zum Fernsehen gekommen, 18. Und dann hat man so Coaching, die Leute versuchen ihm zu helfen. Und der hat mir relativ früh gesagt, wenn du auf einer Bühne stehst, nimm an, dass 50% der Leute die Scheiße finden.
Mhm.
Versuch dich auf die. Und dann gibt es irgendwie noch 20%, dann ist es Wurst. Ja? Und versuch dich auf die 30%, die toll finden. Oder auch wenn es noch weniger sind. Mach die Show für die. Versuch mit denen einen Kontakt aufzunehmen.
Mhm.
Und bis für die da.
Mhm.
Und das hat mir das Grundvertrauen sicher auch gegeben, früher. Ein bisschen nicht Angst zu haben vor Kritik oder was die anderen denken. Es ist okay, es müssen nicht alle meine Arbeit gut finden.
Ja. Mega cooles Selbstvertrauen, das da einfach da ist.
Mhm.
Ja.
Ein gelerntes, ja.
Jetzt sind wir am Drehen.
Jetzt ist gerade der Dreh. Mein Leben ist immer so full on oder full stop.
Mhm.
Das habe ich auch noch gerne. Entweder dreht man und dann sind hunderte von Leuten involviert am Set. Ne? Oder es ist gerade eine ruhigere Phase im Stop. Das heisst natürlich nicht, meine Firma, da wo wir jetzt sind, Mediafisch, ist die grösste Fernsehproduktionsfirma von der Schweiz. Da wird ja immer gedreht. Wir machen so viele Sachen. Da weiss ich manchmal gar nicht alles. Aber gerade jetzt wird Champions der Champions gedreht. Das ist so eine Sportgeschichte für die Schweizer Fernsehen. Da sind alle in Spanien, darum ist es da so halb leer. Aber wir drehen auch ganz viele andere Shows, wer wohnt wo, oder meine Küche, deine Küche ist eine Sendung auf Schweizer Fernsehen, die jeden Tag gedreht wird, Montag bis Freitag. Das ist im unteren Stock da bei uns. Also es wird immer irgendetwas gemacht. Aber dort, wo ich sehr stark involviert bin, ist so bei grösseren Filmprojekten, eben Swissair 111, Halifax, oder der Sitcom, wo wir jetzt das Studio gebaut haben. Das sind Projekte, wo wir dann 100% brauchen in diesen drei Tagen. Und nachher habe ich es wieder ein bisschen ruhiger. Jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger.
Okay, schön. Das heisst, was ist so dein erste Fazit vom Dreh von Swissair Unglück in Halifax?
Ich bin sehr glücklich mit dem Regisseur, ist ein Freund von mir und mein Businesspartner, der Mauro Müller. Und all diesen Leuten, die daran gearbeitet haben, das ist mal eins. Wir waren eine gute Family während dem Drehen. Es ist eine sehr persönliche Geschichte. Und darum braucht es noch mehr Mut, mit der rauszustehen. Und wir arbeiten aktuell daran, sodass der Film einer wird, wo wir alle freudig dahinter stehen können. Das ist jetzt der Prozess vom Schnitt.
Ja.
Da, und das ist ein ganz eigener und nicht weniger intensiv und anstrengend als der vom Drei.
Ja.
Weil im Schnitt entsteht allenfalls ganz ein neuer Film, wo man vorher nicht gedacht hat. Und das ist ja das Schöne an dieser Arbeit. Man hat ein Drehbuch, das ist mal eins, dann hat man das Gefühl, okay, man weiss, wie es ist, dann dreht man es, dann hat man wieder das Gefühl, man weiss, wie es ist, und dann schneidet man es und dann merkt man, nein, es ist so. Und in diesem Prozess sind wir jetzt. Also, ja, kommt eigentlich geplant dann im Januar nächstes Jahr in die Kinos. Ja. Aber klar, wieder den Moment dann in der Premiere zu sitzen, mit meiner Family, ist wieder einer, der Mut braucht, der früher vielleicht weniger Mut gebraucht hat.
Weil ihr seid aus der Familiengeschichte.
Genau, mein Schwiegervater ist der Kapitän auf dem Flug.
Ja. Das heisst, da braucht es ein bisschen Mut, das brodelt vielleicht ein bisschen, oder brodeln ist das falsche Wort, dann wirklich damit rauszugehen? Oder ist das für dich schon wie klar? Nein, dann bringen wir, das ist gemacht.
Nein, das ist ein Projekt, das ich ganz lange mit mir getragen habe. Und erst, als ich die richtigen Leute gefunden habe und gewusst habe, okay, der Mauro macht Regie und entsprechend Produktionspartnerinnen und Produktionspartner gefunden habe, haben wir gesagt, ja, also, wir wollen keinen Absturzfilm machen. Es ist eher die Faszination von der Trauerverarbeitung, wo das Hauptthema ist. Wie gehen denn die Hinterbliebenen mit so einem Verlust um?
Das
ist das Hauptthema des Films. Ja.
Wenn du jetzt dort hinschaust, wenn er publiziert wird, wenn er rauskommt, was wäre so der grösste Fail, der könnte passieren? Oder vor was hast du am meisten Angst?
Wenn meine Family oder meine Schwiegermutter im Konkreten würde aufstehen und sagen, okay, gehen wir etwas trinken. dann habe ich das Gefühl, habe ich nicht den richtigen Film gemacht.
Ja. Und das lässt darauf abkommen oder sieht sie es mal vorher?
Nein, das sieht sie nicht vorher.
Ja.
Spannend. Ja, das gehört zu dem. Zu dieser Arbeit, die wir machen, ist viel hinter dem Vorhang. Und dann, okay, 1, 2, 3, Vorhang auf. Auch hier bei Mediafisch, manchmal, wir arbeiten an einem Projekt ein Jahr. Und dann bitte Vorhang auf und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr klatschen oder rauslaufen.
Ja, das stelle ich mir als wahnsinnigen Moment vor. Ja. Wir sind schon fast ein Moment, merke ich.
Schade, das wäre jetzt noch lange weitergegangen. Aber meine Stimme.
Ja. Was ist das nächste in den nächsten Monaten, vielleicht können wir den Film noch weglassen, wo du sagst, da habe ich ein paar Mal davor, weil da könnte ich jetzt, das könnte in die Hose gehen.
Ich glaube, das ist nicht gerade jetzt so kurz, aber meine Kinder kommen langsam ins Teenageralter. Und vor dem habe ich schon noch Respekt. Der richtige Vater zu sein für meine drei Kinder in der nächsten Phase von ihrem Leben. Also, ich kann jetzt mit Kinderpsychologen reden, die sagen, nee, der Fehler ist schon passiert in den ganz jungen Jahren, da kann ich nicht mehr machen, kann ich nicht zurücklehnen. Aber nein, vor dem habe ich Respekt. Und das vielleicht noch als Abschluss, wenn ich jemandem etwas mitgeben möchte. Ich habe gemerkt, bei mir selber die Zeit als Teenager sich zu finden und zu schauen, was man machen will, ist wahnsinnig schwierig. Ich wollte den Lehrersemmer machen. Also ich wollte keine andere Idee gehabt, habe das noch gut gefunden. Die Ausbildung gibt es heute nicht mehr zum Primarlehrer. Ich wollte den Lehrersemmer machen. Dort hätte man müssen Klavier spielen und singen auch. Mit dem bin ich wahnsinnig schlecht gewesen. Und bin dann durchgefallen und habe es nicht geschafft nach der Schule mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die das gleiche Ziel hatten, auch in den Lehrersemmer zu kommen. Bin dann mit 16 so ein bisschen los, was mache ich denn? Und dann habe ich gesagt, ja, probierst du nächstes Jahr noch einmal und dann machst du halt so ein Zwischenjahr. Und dann ein bisschen widerwillig bin ich in dem Uristalter zu Bern, so eine halb private Schule, und habe ein Jahr dort so eine Fortbildungsklasse gemacht. Und plötzlich hat sich alles verändert. Ich sehe es heute auf dem Foto und plötzlich habe ich ein Rasta, ein Beret, Latzhose. Ich habe mich mit älteren Leuten, alles hat sich verändert. Ich konnte die Freiheit haben, so Projektwochen zu machen. Ich konnte dann einfach ein Lokalradio machen für die Schule. Ich bin in die ganze Mediengeschichte reingekommen und wäre ohne das Zwischenjahr auf jeden Fall nie zu Radio und später zu Fernsehen etc. gekommen. Das ist der Anfang. Und ich glaube, so viele junge Leute haben heute den Stress, dass sie müssen wissen, was will ich in meinem Leben machen.
Ja.
Und ist es das Richtige oder ist es nicht das Richtige? Da von den Älteren, und da rede ich jetzt zu mir selber wieder, und zu den Jüngeren, die zuhören, einfach das Vertrauen zu haben, dass es dann schon das Richtige kommt. Und es nicht gerade heute oder morgen muss sein, sondern dass man es durchaus einfach mal ein bisschen laufen kann.
Ja. So das Abplanen von einem Leben, wo man das Gefühl hat, müssen wir.
Genau.
Ich muss dann, wenn ein Kind kommt, man muss verheiratet sein, vielleicht ein Häuschen haben.
Genau. Ja. Immer so die Angst eben vom Fehler treibt viele Leute, oder? Um etwas nicht zu machen. Ich kenne noch viele, die sagen, ich will keine Familie gründen, weil ich Angst habe, nicht ein guter Vater zu sein.
Ja.
So eine grosse Angst. Ich glaube, dann hat man wirklich nie Kind, schlussendlich. Weil es ist nie der richtige Zeitpunkt, wo man rational entscheidet, so, ich will jetzt heiraten, Familie. So funktioniert das Leben einfach nicht.
Aber doch sind wir sehr viel ein bisschen so getaktet.
Genau. Aber dort kämpfe ich so viel
ich kann. Das ein bisschen dagegen. Das merken wir dir auch, absolut. Aber würdest du sagen, nochmal abschliessend, also, dein Jahr dort, dein Freiheitsjahr, hat dir eigentlich Türchen aufgemacht, wo du gar nicht gewusst hast, dass die könnten existieren.
Unmöglich. Ja. Unmöglich. Ich habe mich gesehen als Lehrer, in der Lehrerausbildung, und bin dort nicht mitgekommen. Aber die Chance, dass ich plötzlich ein Jahr jünger bin, und nachher, Lehrer sind wir noch gemacht nach dem Jahr, bin aber ein Jahr unter dran gewesen. Und natürlich der Cool, der mit denen oben dran super, super Draht hatte und eine Freundin sogar noch von der oberen Klasse. Also alles das ist plötzlich so unvorhersehbar und schön am Leben. Jetzt komme ich ja wieder zu meiner FOMO, weil das Leben bietet die wahnsinnig viele Möglichkeiten. Aber wir müssen, wie auf Englisch sagt, embracen, dass man wirklich sagt, hey, es kommt. Ja. Und es kommt gut. Let it go, dann ist es eine wahnsinnig schöne Reise.
Ja. Und man muss es können sehen. Und sagt man, ist man im Alltag eingebunden, läuft sein Leben einfach so, wie es immer läuft. dann glaube ich, hat man den Blick auch nicht.
Die Angst, oder so viele Leute auch verständlich, wie schon die Gesellschaft ist oft auch so gemacht, hey, da musst du jetzt einen richtigen Job haben, weil nachher, wenn du nicht den richtigen Job hast, dann hast du nicht genug Geld. Und wenn du nicht genug Geld hast, bist du nicht genug attraktiv für deine Partner oder deine Partnerin und dann findest du niemanden, der mit ihm kannst leben kann und hast dann kein Häuschen und wenn du kein Häuschen hast, hast du keine Sicherheit fürs Alter und dann wirst du traurig sterben. So, ja, genau, das genau. ist die Angst, die verbreitet wird und gegen die muss man kämpfen.
Ja. Und die letzte Frage, was wäre dein Rezept? Was würdest du jemandem mitgeben, der die Angst hat, der das nicht schafft?
Ich glaube nicht, dass man das von außen erzwingen kann. Muss man, wenn in dem Moment, wo die Person offen ist für so einen Ratschlag, ist es eigentlich schon gemacht. Ich glaube, in dem Moment, wo man sagt, ja, ich wage mir es oder ich nehme einen Ratschlag entgegen, dann ist das Herz schon so fest offen, dass man eigentlich nur noch springen muss. Dann ist man schon auf dem 10 Meter Sprungturm oben. Und dass man dann wieder runtergeht, ist die Chance eigentlich
klein.
Also wenn es einen Ratschlag gibt, dann sich wirklich überlegen, hey, wir haben so wenig Zeit in unserem Leben, die uns gegeben wird. Was will ich mit dem machen? Und was kann denn wirklich passieren? Was ist wirklich der schlimmste Outcome? Ja. Und wenn der euch jetzt so schlimm tönt, nämlich dort runterzuspringen ab dem 10 Meter, was kann wirklich passieren? Kann ich mir wehtun bei der Landung? Ja. Aber sonst glaube ich nicht viel mehr. Also die Art von Denken zu aufnehmen, hilft vielleicht, den Sprung am Schluss zu machen.
Mal von hinher das betrachten, was wäre das Schlimmste, was passiert.
Genau. Wieder den Bogen zu schließen zu dieser Vision vom kleinen Björn, der ins Bett geht, wo immer das Gefühl hat, okay, was wäre das Schlimmste, wo mir jetzt könnte als Bub passieren, der Tod. Das habe ich dann so das Gefühl gehabt damals.
Ja.
Und das schaffen wir noch eben, wie gesagt, noch daran, dass das nicht das Schlimmste ist.
Sehr schön. Hey, gut. Herzlichen Dank, Björn, und ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Schneiden.
Danke.
Ich bin sehr gespannt auf den Film.
Merci für das Gespräch, einen schönen Tag.
Danke, gleichfalls.